mir einen Joke von dir geklaut. Naja, ich gehe jetzt hier Infinite und dann kommt das Oracle und du hast das Spiel verloren. So, ja, okay, wir haben es jetzt erlebt, wir haben es auch gesehen. Vielen Dank an der Stelle.
So, wenn ich sage, Kevins Eldrazi-Deck, kommt meistens schon so, ja.
Aber ich glaube, du müsstest Kevin gar nicht davor nennen, sondern du könntest einfach sagen Eldrazi-Deck.
Ja.
Und die Leute würden Gänsehaut bekommen.
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Gedankenwirbel, sponsored by Keep7. Ihr fragt euch jetzt gewiss, was das hier alles ist, was hat es mit diesem neuen Podcast-Format auf sich? Lasst es mich kurz erklären. Gedankenwirbel wird das neue Interviewformat von Radio Ravnica sein. Denn in der langen Zeit, wo ich Radio Ravnica halt eben schon mache, durfte ich verschiedene Leute kennenlernen, die ich ganz gerne mal in Radio Ravnica interviewen würde. Das Problem dabei ist, Radio Ravnica ist hauptsächlich newsfokussiert. Das heißt, wir wollen gerne dem Gast die nötige Aufmerksamkeit und Zeit widmen, die dann auch den Besuch irgendwo ehrt, sind aber dabei aber auch unter Druck, immer quasi die News mit abzuliefern. Dementsprechend Gedankenwirbel also mit dem ersten Gast, Vincent. Vincent spielt seit 2023 Magic the Gathering, also ist noch gar nicht so lang dabei. Er hat mehrere Videos auf seinem YouTube-Kanal darüber schon gemacht und ich durfte ihn bei mehreren Events kennenlernen. Sein Content ist vielfältig und vielleicht nicht das, was man als erstes Magic the Gathering-Spieler nennen würde, aber das macht ihn zum perfekten Gast für die erste Episode. Aber zuerst Keep7. Du kennst natürlich schon Keep7 und wir haben schon in der Vergangenheit schon sehr erfolgreich miteinander zusammengearbeitet. Sie unterstützen mich bei verschiedenen Projekten. Ich war schon mehrmals in deren Laden. Zur Neueröffnung bei der Pioneer Store Championship, wo ich mitgespielt hatte. Also fabelhafte Leute und ein fabelhafter Laden. Und dementsprechend war es für mich ein absoluter No-Brainer, Keep7 zu fragen, ob sie das Ganze hier mit sponsern wollen. Und sie haben dankenswerterweise ja gesagt. Und nicht nur das, denn in dem Link in der Videobeschreibung könnt ihr auf meine ganz eigene Landingpage kommen, wo ich euch Magic the Gathering Produkte empfehle und ihr sofort zuschlagen könnt. Keep7 hat wirklich alles, was du fürs Mana-intensive Kartendrehen benötigst. Von Deckboxen und Sleeves zu Ordnern, Magic Sealed Produkte oder Einzelkarten. Du brauchst es, du kriegst es höchstwahrscheinlich bei Keep7. Aber auch lokal bietet Keep7 in Lübeck einige Events und Turniere, deshalb auch mal gerne im Laden vorbeischauen. Und wenn du dir dann persönlich mal was gönnen möchtest, dann kannst du sogar noch mit dem Code GAMERY5 5% auf deinen Einkauf sparen. Vielen Dank, Keep7. Und
damit herzlich willkommen, Vincent. Wie geht's dir?
Hallo, grüß dich. Gut geht's mir. Wir treffen uns hier in den Abendstunden. Ich konnte das meiste von meinem Tagewerk konnte ich schon abhaken und das Beste kommt ja bekanntermaßen zum Schluss. Ich habe mich richtig gefreut, ernst gemeint, schon die letzten Tage auch, weil ich habe hier gerade wieder so meine kleine Magic-Welle. Nach der Gamevasion in Hannover wurde ich nochmal so ein bisschen fiebrig und habe die letzten Tage und Wochen viel Zeit damit verbracht, irgendwelche Karten zu sortieren, mir neue Decks zu überlegen und so. Freue mich übelst, morgen geht's wieder los, ein bisschen zocken und dementsprechend erwischst du mich in einem guten Augenblick hier gerade.
Sehr gut, im richtigen Mindset für Magic.
Ja,
das,
ganz
das war mir wichtig. Ja. Genau, also Leute haben mittlerweile mitbekommen, dass du Magic spielst. Du hast auf deinem Kanal ein paar Videos dazu gemacht. Du hast dich auch schon auf Social Media und du warst ja auch auf Events, Gamevasion hast du eben schon genannt, MagicCon und so weiter und so fort. Jetzt kurz, damit wir die Leute so ein bisschen abholen, welche Art von Magic-Spieler du bist. Hast du eine Lieblingsfarbe, ein Lieblingsformat und einen Lieblingsort zum Zocken?
Also, ein Lieblingsformat habe ich ganz eindeutig und das Commander. Ich bin der typical Commander-Zocker, das ist für mich so genau das Richtige zwischen reinschwitzen und trotzdem so casual und kommunikativ.
Mhm.
Meine Lieblingsfarbe ist wahrscheinlich, und so habe ich da noch nicht richtig drüber nachgedacht, aber wahrscheinlich finde ich Weiß relativ geil.
Ja.
Ja, ist einfach gut, macht coole Sachen, gefällt mir. Aber es ist mutabhängig. Frag mich morgen und wahrscheinlich sage ich dir morgen grün oder so, ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt keine konkrete Farbe, wo ich sage, die finde ich mega geil. Ich war lange Zeit ein richtiger Blau-Hater. muss mittlerweile aber sagen, irgendwie hat das seine Daseinsberechtigung. Und find's geil.
Ja, ich glaube, Blau hassen gehört zu jeder Magic-Phase einfach dazu, dass man da mal dabei war. So und gerade in Commander mit den ganzen Free-Counter-Spells, die man da hat, Force of Will, Force of Negation, Pact of Negation, bist du, glaube ich, nicht alleine dazu.
Ja. Und Lieblingsort ist tatsächlich im letzten Jahr, das ist vielleicht ein bisschen privilegiert auch, aber tatsächlich immer überall da, wo viele Leute sind.
Mhm.
Also ich habe meine Playgroup hier in Leipzig mit meinen Jungs, sehr cool und machen wir auch gerne, aber ich muss echt sagen, am geilsten finde ich es, mit drei Leuten, die ich nicht kenne, am Tisch zu sitzen und man haut sich die Karten um die Ohren und man sieht neue Decks, findet neue Playstyles und das ist immer Inspiration, das macht immer Spaß und das ist das so ein bisschen, worum es für mich auch bei Magic geht, so andere Leute kennenlernen, sich mit denen zusammensetzen, physisch an einen Tisch und einfach nur eine Runde zocken, ist das, was ich am allergeilsten finde.
Ich habe dazu dein Jahresrecap von 2024 zugeschaut und ich fand das auch sehr schön, weil ich glaube, du hast vieles angesprochen, was mehr den Reiz an Magic ausmacht als dieses klassische, man hat so ein bisschen dieses Roleplay, man hat Fantasy-Welt, man hat Drache, man hat Schwerter. Also es geht eigentlich viel mehr darum, soziale Interaktion zu haben und einfach ohne Grund mit jemand anderem reden zu können und die nächsten Stunden zu verbringen in der Runde Commander. Also
ich habe mir auch an der Stelle, shame on me, muss ich ehrlich zugeben, ist mir dann im Schnitt aufgefallen, ich habe mir natürlich im Vorfeld deinen Guide angeguckt, wie man bei Magic reinkommt. Und ich habe während ich aufgenommen habe, das ist bei mir ja immer so 50% Skript, 50% Freestyle, also ich weiß im Vorfeld, was ich sagen will, aber wie es dann am Ende rauskommt, weiß ich immer nicht so richtig. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe mir einen Joke von dir geklaut.
Oh, echt?
Ja, und zwar, ich glaube, er ist ein bisschen anders, aber du hast in deinem Video gesagt, es ist ja nicht Magic, es ist ja Magic the Gathering und nicht irgendwie Magic, ich spiele alleine oder irgendwie sowas in die Richtung. Und so ein bisschen sowas ähnliches habe ich in meinem Video auch gesagt, aber ich habe mir im Vorfeld natürlich deine Guides nochmal reingezogen.
Nice.
Weil ich mir aber dachte, okay, was sagen denn die Profis? Wie kommt man eigentlich rein? Aber
Profis, ja. Im dicken Anführungszeichen. Also was meine Community manchmal sagen würde, da reden wir nicht drüber. Ja, das ist tatsächlich ziemlich lustig. Ich hätte mega Bock, so mehr von diesen Guides zu machen. Aber ich meine, du machst ja auch so ne Scripted Content hauptsächlich. Das ist halt so viel ein Zeitfresser, wenn man das halt noch nie im Job so dabei hat. Und man will ja dann auch nichts Falsches sagen. Und deswegen ist es ein bisschen weniger geworden. Aber freut mich, dass es dir gefallen hat. Und das
ich fand
auch
wirklich große Empfehlung. Ich fand's geil.
Danke, danke, auf jeden Fall. Du hast gesagt, Commander reizt dich am meisten. Was war denn so deine aktuellste Commander-Erinnerung, die dich jetzt gerade so in den Kopf kommt, wo du sagst, deswegen ist Commander geil? Gibt's da irgendwas, wo du sagst so, keine Ahnung, in dieser Runde ist irgendwie so viel crazy stuff passiert? War es ein Event? War es irgendwie im Bikini Berlin oder Invasion? Oder was bleibt dir da so im Kopf?
Ich glaube, die aktuellste Sache, die mir so im Kopf geblieben ist, ist tatsächlich einfach die Invasion, weil ich noch nie in meinem Leben so doll reingesuchtet habe wie da auf der Messe. Ja. Also das war wirklich bodenlos. Ich habe 2-3 Tage am Stück einfach nur gezockt und ich war richtig, also es war wirklich fiebrig am Ende. Aber diese gute Art von fiebrig, ja. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Da habe ich nochmal
satisfied einfach.
Ja, wirklich. Ich war so satt. Ich bin so von dieser Messe runter und dachte mir so geil. Obwohl es hätte auch noch einen Tag länger gehen können. Das wäre auch nicht so. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Und ansonsten eigentlich wirklich echt nur so die Situation, wo man halt einfach bodenlos geklappt wird. Also ich hatte ja auch das Privileg, nach Amsterdam zu fahren mit meinen Jungs und da ein bisschen zu zocken und war in einer Runde mit Hanno Hand of Blood, dann Kevin und Max. Das war so dieses Dreiergespann. Und ich glaube, es war Zug 3 oder so. Die haben mir schon gesagt, wir spielen hier verschwitzt. Und ich war so, ja, komm Jungs, also wir entspannen uns jetzt hier mal rein, alles gut, weil es ist immer entweder du hast die Leute, die sagen, wir spielen eine Power 7 und dann wirst du richtig geklappt. Oder es gibt die Leute, die sagen, ja, wir spielen hier relativ verschwitzt. Und dann packst du einen aus und bist viel zu dumm am Start gerade und alle sind so, Bruder, was ist eigentlich, was falsch mit dir? Deswegen habe ich das so ein bisschen gegaslightet und dann wurde Zug 3 mein Graveyard mit meiner Bibliothek getauscht. War halt nichts drin.
Dementsprechend. Diese verwallerten Combo-Decks. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, hast du gegen Kevins Eldrazi-Deck gespielt?
Ja, das natürlich.
Ist so. Naja. Das ist halt so das Ding, er ist immer so unscheinbar und macht erstmal die ersten 5-6 Runden nichts und dann auf einmal, zack, ist vorbei. Einfach riesige Viecher, die kommen von überall geflogen, indestructible, mit diesem gottverdammten Monument. Also, das ist, also manchmal, ich find's aber cool, dass man bei Commander so die Leute mit den Decks dann vergleichen kann. Also, wenn ich sage, Kevins Eldrazi-Deck, kommt meistens schon so,
aber ich glaube, du müsstest Kevin gar nicht davor nennen, sondern du könntest einfach sagen Eldrazi-Deck.
Ja.
Und die Leute würden Gänsehaut bekommen. Wenn ich mir überlege, wir haben einen guten Kollegen hier im der Playgroup, auch im Freundeskreis, der hat sich auch ein Eldrazi-Deck gespielt. Wie heißt der Commander? Wo alles billiger wird. 1-1-Counter, dann wird's billiger.
Ulalek oder so heißt der? Ist der
Ulamog.
Ulamog, ja.
Genau, Ulamog. Und das ist auch wirklich einfach so, wenn du mit dem am Tisch sitzt, du darfst ihn nicht machen lassen, Weil das ist ein Zug,
ja,
der davon entfernt ist, dass du auf einmal gefühlt 18 Kreaturen auf dem Feld hast. Alle haben 12-12 Indestructible, so eine Bibel, ja, an Text drauf. Und das ist einfach widerlich. Es macht halt auch keinen Spaß. Also da muss ich echt sagen, bei Commander, ich lasse mich gerne auch besiegen. Habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Ich glaube schon, ich bin eher ein guter Verlierer. Aber dann bitte mit so ein bisschen Finesse.
Ja.
Also wenn so Leute Infinite gehen. Zumindest
kreativ.
Genau. Und das ist kreativ. Und ich habe das Gefühl, das ist eine Kombo, die zündet nicht jedes Mal. Und das ist nicht einfach nur, naja, ich gehe jetzt hier Infinite und dann kommt das Oracle und du hast das Spiel verloren. So, ja, okay, wir haben es jetzt erlebt. Wir haben es auch gesehen. Vielen Dank an der Stelle. Cool.
Ja.
Sondern das ist irgendwie so ein bisschen tricky und da passiert viel und du weißt, das ist nicht so einfach, das jetzt rauszuhauen. Dann akzeptiere ich das. Aber ich finde, Eldrazi ist halt so, ja, cool, Digga, du spielst hier einen 12-12er für null, der alles kann einfach und ich bekomme den nie wieder weg.
Ja.
Danke, dass ich dagegen jetzt verliere. Es fühlt sich halt einfach manchmal ein bisschen unfair an.
Auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite, wenn du es dann mal spielst, dann bist du auch mehr so im Fall, dass du denkst, alles klar, das ist ein absoluter Power-Trip. Also ich rock hier Leute einfach links und rechts weg mit meinen riesen Eldrazi-Viechern. Also das ist, glaube ich, schon so. Man kann es verstehen, warum es gespielt ist. Es muss nur nicht jede Runde so sein.
Ja, ich kann auch verstehen, warum Leute Monoblau Ursa spielen und dich da irgendwie aus dem Rennen nehmen. So, es ist okay, ich kann das alles irgendwie nachvollziehen. Aber pack das auf dem Turnier aus, aber lass sie ansonsten, wenn du Freunde haben willst, lass sie einfach raus. Lass sie einfach
effektiv.
Weg.
Ja. Lustigerweise ist Ursa einer meiner Top 3 Karten, die ich hasse in Commander.
Mhm.
Ursa auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, es war auch Ulalek oder so einer der neuen Eldrazis mit dabei, die auch noch Farbe mit reinbringen. Also es gibt ganz schön viele Saltiness-Karten, die man da bedienen kann, die einfach einen Tag ruinieren können. Aber erstmal die Frage an dich, was für Decks spielst du denn eigentlich? Hast du, ich weiß, dass du ein Lisa-Deck hast, ein Orzhov Life-Gain-Deck.
Richtig, genau. Das ist eins der neueren, würde ich fast sagen, die ich mir gebaut habe. Also angefangen, weil es ist wirklich überschaubar bei mir. Ich bin ja jetzt seit Ixalan dabei, aber das neue Ixalan, nicht das alte. Ja. Und das heißt, das allererste Deck, was ich gespielt habe, war der Dino Commander, den ich dann auch geupgradet habe.
Großartiger Start.
Ja, großartiger Start, richtig geil. Das Deck ist auch bis heute eins meiner Favorites, wo ich auch das Gefühl habe, da kann man hier und da immer mal so ein bisschen was austauschen, aber irgendwie ist es einfach geil, das ist stabil. Es ist sehr stark, aber ich finde nicht unfair. So, ja. Es ist noch so im Rahmen, wo man sagt, das passt. Jedenfalls in den Hemisphären, in denen ich mich bewege, ist das jetzt nicht, ist es nicht zu doll. Und das war so mein erstes. Und mein zweites hat mir ein Kumpel von mir gegeben. Der hat mich quasi eingeführt. Und zwar, und jetzt muss ich ganz kurz gucken, weil ich mir Namen immer so schlecht merken kann. Ich hole mal ganz kurz hier meine Deckboxen raus, weil wir haben nur 5 Decks und dann sind wir quasi durch. Das heißt also, es ist gar nicht so viel. Genau, ist ein Elfen-Token-Deck und zwar hier, ich kann es ja mal in die Kamera halten.
Oh, Ries, redeemed, sehr gut.
Ries, genau. Ist auch sehr geil. Also spielst einfach viel Token-Verdopplung. Grün-Weiß.
Ja.
Und was mir in dem Deck so gefallen hat, und das hat so einen neuen Layer nochmal für mich geöffnet auch, dass der Kollege sehr deep drinne ist, so in diesem ganzen Old-Border-Ästhetik-Kram.
Ja.
Und dementsprechend sind hier einfach sehr schöne alte Karten mit drinne. Also jetzt habe ich einfach immer hier so 3, also ein schönes älteres Defense of Heart oder so ein Priest of Titania und so Kram. Und da habe ich so ein bisschen Liebe entwickelt für alte Artworks. Und generell Old Border Karten finde ich einfach geil. Und seitdem ist Ästhetik für mich auch eine Sache, wo ich Wert drauf lege.
Ja, es ist
also
ein
Artwork großer Faktor. ist mir wirklich absolut überhaupt nicht egal. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dann nehme ich eigentlich immer das Most Rancid älteste Artwork, was es gibt. Richtig schön, widerlich, High Fantasy. Das geht mir sehr, sehr gut rein. Das liebe ich sehr dolle.
Das glaube ich. Ich finde es vor allen Dingen halt geil. Diesen Effekt, der ist universell, den gerade so Alpha-Beta bis halt irgendwie Ursa-Saga-Sets irgendwie haben. Weil ich bin ja auch relativ neu noch in Magic. Also ich habe tatsächlich zu dem ersten Ixalan angefangen, was jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her ist. Aber immer noch zu dieser Modern-Border-Zeit. Und trotzdem, wenn ich mir Unboxings angucke von Alpha Beta Unlimited, also was dieser Hype, dieser Artwork,
geil.
Selbst so Sachen wie Dingus Egg oder so, einfach nur so ein Ei, Mono-Artefakt irgendwas. Ist halt einfach geil. Irgendwie denkst du dir das und denkst so, ja klar, natürlich, wir brauchen Eier-Artwork. Und das bleibt einfach im Kopf. Deswegen, ich kann deine Faszination komplett teilen. Und ja, ich meine, du hast doch auch, hast du nicht auch von Mark Teddy eine Playmat dir gekauft?
Ja. Das war dann auf der MagicCon.
Genau.
Da haben wir uns angestellt, habe ich mir noch einen Soul Ring unterschreiben lassen und dort auch so Kram. Oh, das ist mein, einer der besten Artists, finde ich, bei Magic.
Ja.
Überhaupt ist Mark Tedin. Ich glaube, Dan Fraser heißt der andere, kann das sein?
Ja, Dan Fraser hat die ganzen hier Talismane und so gemacht.
Mhm, auch geiler Typ, auf jeden Fall. Auch wirklich sehr, sehr schöne Artworks. Also Da bin ich großer Fan, aber gerade von denen, die so ein bisschen OG-mäßig unterwegs sind. Und dann ging es für mich tatsächlich nach den beiden Decks auch direkt rein, nachdem ich die geupgradet hatte, in toughere Gefilde, sage ich mal so. Ich habe mir relativ früh eine Atraxa gebaut, die heißt die Grand, nee, nicht Grand Abolisher, wie heißt die denn? Die dich 10 Karten ziehen lässt, quasi.
Das ist die neue, ja, die ist Atraxa Grand Abolisher, glaube ich, warte mal.
Irgendwas mit
Grand Unifier.
Grand Unifier, ganz genau. Und die hab ich mir flexed out gebaut. Widerlich. Da habe ich wirklich viel Geld in die Hand genommen.
Mhm.
Fast Mana reingebaut. Das erste Mal mir in einigen Farben ja dann doch auch die Mana-Base zusammengekauft. Fetchland, Shockland, den ganzen anderen Kram, das ein oder andere Artefakt, einen kleinen Ring reingepackt und eben die Sachen, die man halt so kennt. Teferi, Displacer Kitten, Food Chain, Mist Hollow Griffin und genau besagte Combo, die wir da am Anfang auch schon hatten, mit Thetis Oracle und so Kram. Also schon einfach auf widerlich gezockt durchcyclen, Wincon ziehen und dann Maximum versuchen,
rausholen, ne?
Das Maximum rausholen. Und habe aber festgestellt, das ist nicht mein.
Ich hatte dieses Erlebnis, ich weiß nicht, ob du Vova kennst, aus Murders at Call of Mana. Das ist dieser Wolf, der mit Elfen funktioniert, in Naya-Farben, also rot, weiß, grün. Und der ist geil und du kannst den richtig kompetitiv und richtig strong bauen, dass du eigentlich konstant Turn 4, 5 halt einfach gewinnst, weil Voja wird irgendwie 27, du ziehst irgendwie 27 Karten so. Das ist absolut broken. Vor allen Dingen, das Problem dabei ist, was ich finde, ist, die Decks spielen sich einfach jedes Mal gleich. Also jede Runde Voja ist irgendwie gleich. Ist halt nur die Frage, ob Leute Removal da haben, dann dauert es vielleicht drei Züge irgendwie länger. Aber das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich habe mit zu kompetitiven Commander-Decks. Die sind halt irgendwie immer ein bisschen gleich, da ist keine Varianz drin.
Voll, deswegen. Und genau deswegen habe ich das dann irgendwann einfach in die Ecke gelegt, habe gesagt, dann ist es da, das passt auch. Und habe wieder versucht, auf so ein bisschen Low-Power umzusteigen und da unterwegs zu sein. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Genau, das ist das hier. Das hatten wir uns schon angeguckt. Und ich glaube, danach habe ich mir ein Gonti gebaut.
Lord of Luxury.
Gerissener Beschaffer.
Der Kenny Acquisitor, der neue.
Genau, wo du quasi Karten klaust und so Kram. Und hab auch wieder festgestellt, ist irgendwie nicht so mein Ding, aber mit jedem Commander-Deck, was man sich so baut, bekommt man ein gutes Gefühl dafür, was am Ende irgendwie wichtig ist. Und bei Atraxa hatte ich zu viele Wincons drinne und es war boring, hat sich immer selbst gespielt.
Mhm.
Und bei Gonti war halt so gar nichts drinne. Das war so, du sitzt halt, versuchst irgendwie den Ding zu machen, nichts Halbes und nichts Ganzes und du kommst irgendwie nicht so richtig zum Abschluss. Und dann habe ich das weggelegt und habe mir dann irgendwann gedacht, warte mal, jetzt habe ich dieses ewig teure Atraxa-Deck hier liegen, ist doch Bullshit, wenn ich damit nichts mache. Ich habe das auseinandergerissen und habe mir einen Yarok rausgezogen, ich auch in dem Deck gespielt habe tatsächlich. Und hab den noch mal ein bisschen ausgeflext jetzt auch. Also das ist schon, glaube ich, was das Power-Level und vor allem die Soulsum angeht, das stärkste Deck, was ich habe jetzt mittlerweile, so mit ETB-Doublern und so Kram.
Ja.
Ist geil, macht Spaß, aber eine gute Mischung aus, sind ein paar Wincons mit drinne.
Mhm.
Ich gehe aber nicht Infinite, ich mach nicht irgendwie so kompletten Bonkers-Shit, aber es haut schon gut rein und ist einfach, also es sind die widerlichen schwarzen, grünen und blauen Karten drinne, die man halt so spielt.
Verstehe. Ja, Yarok ist auch ein sehr beliebter Commander. Also ist es überraschend, der kommt überraschend häufig so auf, wenn man sagt so, hey, was ist dein Favorite Commander überhaupt? Und ich glaube, es ist halt wirklich diese Mischung aus, der lässt sich auch schön sicher fühlen mit Death Touch und Lifelink von wegen, wenn du dich angegriffen wirfst, bekommst deine Lebenspunkte zurück, alle Blocker sind tot, so. Du hast gleichzeitig diesen Doppeleffekt und ich kann schon sehr verstehen, warum das einen richtig krass abholt.
Und dann habe ich mir Lisa gebaut, die haben wir ja, hast du ja auch gesehen, auf der in Hannover, auf jeden Fall. Life Gain, Life Drain. Die habe ich jetzt aber gerade nicht drinne sozusagen, weil die bei einem Kumpel von mir ist, der Karten altert.
Ah,
und der malt mir die nochmal so ein bisschen im Borderless, weil die gibt's leider in keinem schönen Artwork. Ähnlich übrigens wie Yarok.
Ja.
Die gibt's auch nur in relativ bescheidenen Artworks, um es mal vorsichtig zu formulieren. Geht mir alles nicht so gut rein. Und jetzt ganz aktuell und kürzlich erst gebaut, habe ich mir Velgavoth, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird.
Horror of Souls.
Auch einfach nur in eklig. Weil ich mir dachte, ey, weißt du, was soll's?
Ja.
Ich find's irgendwie angenehm, Leute mit am Tisch zu haben, die so eine Runde einfach ein bisschen schneller machen. Ich habe kein Problem damit, eine Runde Commander zu spielen. Und die ist nach 30 Minuten vorbei.
Ja.
Weil dann gehen wir in die nächste rein. Wir hatten alle unseren Spaß, hoffentlich jedenfalls.
Hm.
Und dann ist auch okay für mich. Das reicht. Ich muss jetzt nicht 3 Stunden und 12 Boardwipes später immer noch am Tisch sitzen und versuchen, mich wieder aufzubauen. So ist überflüssig. Und der macht auch jetzt nicht so viel in Richtung explizite Wincon haben.
Hm.
Aber jede Runde merkst du einfach, die Uhr läuft.
Ja, ja, absolut.
Die
das
Uhr
ist ein bisschen,
läuft.
Ist im selben Precon kommt ja auch The Lord of Pain. Und
das ist dasselbe Deck quasi.
Ja, ja, genau, der ist da auch drin.
Mhm.
Und den als Commander finde ich halt großartig, weil das ist halt genau das. Das signalisiert so, okay, schnelle Runde, Leute, wir haben alle nicht mehr so viel Zeit, so, wir wollen schnell fertig werden. Und ja, es ist halt dieses Punishen, ne? Die Leute ziehen zwar viele Karten, das heißt, sie haben sehr viel Gas im Tank, aber alles zieht einfach Leben ab. Und ja. Finde ich auch ziemlich cool. Also Valka braucht das auch noch so eine Karte. Mir fehlt noch so ein gutes Rakdos-Deck. Also dieses so rot-schwarze.
Mhm.
Und da habe ich auch schon drauf geguckt und dachte mir, alles klar. Das könnte eventuell noch mal was für sein, für auch für mich. Lustigerweise, ich glaube, hatte ich die Lisa nicht mal mitgebracht bei dem Bikini-Event?
Genau. Ja.
Dann ist es quasi meine Lisa, die jetzt gealtert wird.
Es ist deine Lisa, die jetzt gealtert wird, ganz genau. Ja, die wird vom guten Karl wird die gemalt, dass der, dessen Länder ich ganz gerne mal rausgebe, wenn man mit mir spielt. Ja, großer Fan. Und finde ich auch immer ein sehr schmaler Grat. So dieses Thema Altern kann sehr cool sein, kann aber auch sehr schnell einfach scheiße aussehen.
Ja, total, total. Also es gibt so ein paar Sachen, also gerade wenn, also ich mag so diese Artwork erweiternden Alters sehr gerne.
Genau.
Gerade wenn das Artwork an sich schon sehr schön ist. Aber ja, ich habe auch schon Alters gesehen, wo dann einfach quasi die ganze Karte übergemalt worden ist, bis auf diese Zeile oben drüber, wo der Name drauf ist, und einfach ein komplett anderes Artwork draufgeklatscht. Und das ist halt so, oh, kann man machen, aber irgendwie fühlt es sich dann auch an, dann hättest du auch ein Basic Land einfach bemalen können und da noch einen Namen draufschreiben können.
Ja.
Aber sehr cool, sehr, sehr spannend. Und du hast jetzt 5 Commander-Decks, hast du gesagt?
2, 4, 5, ja. Und ich habe mir bei MH3 habe ich mir das Vierer-Bundle noch geholt.
Ah, nice.
Und habe hier generell irgendwie noch so 1, 2 Precons rumliegen. Hat sich irgendwie auch nicht gelohnt. Also weiß ich. Generell muss ich leider sagen, MH3 ist eins von den Sets gewesen, die ich letztes Jahr echt öde fand.
Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich glaube, der hat bei vielen so erst diesen Wow-Effekt gehabt, von wegen krass, neue Karten, richtig gut. Aber unterm Strich sind es eigentlich nur eine Handvoll Karten, die viel zu stark sind, die dann auch irgendwie mehr nerven, als dass man wirklich Spaß damit hat. Und das ist allem zusammen irgendwie so ein bisschen underwhelming war. Aber welches, oder hast du einen Favorit oder irgendwas, wo du sagen kannst, das hat dir irgendwie gefehlt bei Modern Horizons 3?
Ich fand, es war all over der Vibe, der mir einfach nicht so zugesagt hat. Das hat sich angefühlt wie so ein Money-Set.
Ja.
So jedes Booster, was du aufgemacht hast, und da kommt man dann ja auch nicht raus, irgendwo ist man dann doch auch drinne, war so, oh, ich habe die Möglichkeit, jetzt hier richtig Value rauszupullen. Und man hat die ganze Zeit nur so Hits gejagt und es war noch viel schlimmer als bei anderen Sets. Also ich finde, es ist immer cool, Big Hits auch in einem Set zu haben und gibt schon auch Gründe, warum ich zum Beispiel das Murder of Call of Manor jetzt einfach nicht so geil fand. Und ich glaube, es war auch einer der Gründe war, also das Thema und die ganzen Mechanics mal außen vor gelassen, dass auch einfach so die Reprints und die Big Hits gefehlt haben,
total,
um wirklich geil gewesen zu sein. Aber MH3 war einfach in allem zu viel für mich. Im Value zu viel, im Power-Level zu viel. Das Universum hat mir jetzt auch nicht zu 100% zugesagt. Ich fand einfach, da wurde viel, ist zu viel passiert.
Vor allen Dingen, das war ja auch einfach so ein, das ist ja quasi wie Foundations, nur Powercrapped. Also es sind ja irgendwie alle Planes, es sind ja alle Charaktere aus allen Welten irgendwie da. Halt natürlich mit dem Fokus ein bisschen auf Eldrazi, auf die neuen Origin Flipwalker, wie halt irgendwie Sorin oder sowas, Tamiyo. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es hat sich irgendwie weniger, es war weniger eine Seele, glaube ich, irgendwie drin, wenn man es philosophisch ausdrücken möchte. Mhm. Aber trotzdem, also auf jeden Fall ein ziemlich krasses Set. Auch eben dieses Lotteriekarten-Chasen so ein bisschen erwähnt, dass man da einfach die Reprints oder die High-Value-Karten ziehen möchte. Wie war so deine Erfahrung bisher in Magic, was halt das Booster-Öffnen angeht? Bist du eher so der Kartencracker oder bist du eher so der Singles-Käufer? Also hast du gerne garantiertes Value für dann auch den passenden Preis oder hast du auch schon mal irgendwie dir Retro-Packs irgendwie organisiert und die gerippt?
Nee, so weit bin ich jetzt noch nicht gegangen, dass ich mir irgendwelche Retro-Packs gekauft habe. Ich mach sehr gerne Booster auf, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Macht, glaube ich, jeder von uns.
Auf jeden Fall.
Ist geil, aber ich versuche keine Erwartungen mehr dran zu haben. Und ich glaube, da können wir uns darauf einigen, dass wenn du ganz bestimmte Karten suchst, dann lohnt sich's nicht, Booster zu öffnen.
Okay, ja, definitiv.
Also das ist, und dadurch, dass ich jetzt gerade noch in dieser Phase bin, wo ich einfach viel mir so baue und dann einfach explizit ganz genau weiß, ich habe jetzt hier 100 Karten und genau diese 100 Karten, die brauche ich. Ja. Und dann müsste ich aus 8 Sets jeweils 90 Booster cracken, um das am Ende mal zusammen zu haben. Und das geht sich einfach nicht aus für mich. Das heißt also, weil es gerade einfach notwendig ist, kaufe ich viele Singles, weil ich mir erstmal diesen Pool zusammenbauen muss. Aber deswegen fand ich zum Beispiel Foundations auch so geil, weil da hat sich Booster öffnen so richtig gelohnt. Und da ging es mir nicht um den Value und zu sagen, ey, das ist jetzt eine Karte, die kostet 23 Euro, deswegen bin ich glücklich über das Booster. Mhm. Sondern ich habe halt auch, keine Ahnung, 12-mal jetzt die Swiftfoot Boots gezogen.
Kannst du
aber
brauchen.
Aber es ist geil. Ich pack die mir in Ordner und ich weiß, kannst du in jedes Deck einfach mal so reinklatschen. Diese ganzen Staples, die man da rausholen kann, auch wirklich in coolen Artworks. Die Karten sehen auch einfach geil aus.
Total.
Und da ist kein Booster so eine Enttäuschung, weil du denkst so, oh nee, was für ein Müll, das habe ich jetzt wirklich nicht gebraucht, sondern schon einfach geil.
Und vor allen Dingen, du kannst ja selbst im Common Slot sowas haben wie den Heir Apparent, den edlen Mümmler. Diese Karte, die du so häufig haben kannst, wie du möchtest. Und das ist auch so. Foundations hat sehr gut hingekriegt, einen guten Bogen zu spannen. Das definitiv.
Ja.
Aber spulen wir nochmal zurück an die Anfänge von deiner Magic the Gathering-Reise. Du hast es ja in deinem Video so ein bisschen beschrieben. Du wurdest mehr oder weniger unfreiwillig angemeldet für ein Magic-Turnier von deinen Freunden. Ja. Magst du das mal beschreiben? Wie kam das zustande? War Magic schon vorher in deinem Freundeskreis da oder war so allgemein der Vibe, alles klar, wir müssen irgendwie Magic hier reinbringen?
Also, TCG ist an sich immer ein interessantes Thema gewesen. Ganz früher schon, angefangen mit so Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ist ja klar, wie die meisten wahrscheinlich auch. Und mit Hearthstone sind wir alle richtig doll der Sucht verfallen damals. Das war bei mir so Oberstufenzeit, zur Abitur. Ich habe mir extra ein iPad geholt, um in der letzten Reihe Hearthstone zu spielen. Und da haben wir auch wirklich bodenlos reingeschwitzt. Also echt so mit Ladder grinden und ein Kumpel von mir war so Weltrangliste 52 und so Kram und man hat irgendwie dann so in Liga 2 rumgecreept. Also da waren wir schon sehr deep drinne auch, weil ich ja weiß, dass halt so die grundlegende Mechanics und so ein Gefühl dafür zu haben, was hat jetzt Value, in was für einer Reihenfolge spiele ich das, wie funktionieren Combos und oder so Kram, das kriegt man ja da ja schon ganz gut mit an die Hand auch. Und dementsprechend war das da und meine Jungs aus der Heimat, die haben irgendwann angefangen, Magic zu zocken. Da war ich aber nach Berlin gezogen und dann nach Leipzig. Die waren aber alle noch in Erfurt. Und irgendwann sind die jetzt auch alle nach Leipzig gezogen. Ich habe das immer so gesehen, dass die so Magic zocken und fand das alles relativ geil, aber habe nie so den Entrance Point gefunden. Und irgendwann meinten die zu mir, ja, komm, wir gehen einfach mal zum Pre-Release, zock das doch einfach mal mit. Und ich dachte mir, ja gut, probiere ich aus. Und zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich mache einfach direkt mal für so ein YouTube-Video, filme ich mal ein bisschen mit und guck mal, ob ich das einfach mal mitnehme. Und turns out, hat sehr gut funktioniert, hat richtig Spaß gemacht, bin schnell reingekommen. Es ist auch wirklich nicht so deep, wie die meisten Leute, glaube ich, denken.
Ja.
Also reading the card explains the card. Ich habe vorher schon gecheckt, wie funktioniert so Mana und Mana-Tappen und Kosten und was ist irgendwie Stärke und Verteidigung und die restlichen Effekte, die ergeben sich ja dann irgendwie auch aus dem Kontext, I guess. Das heißt also, das hat ganz gut funktioniert, plus du hast bei Hearthstone ja auch dieses Draften.
Mhm.
Das heißt, Mana Curve, die Ratio zwischen Sorceries, Creatures und so Kram, das ist, hat man einfach irgendwie drin. Mhm. Ging mir relativ leicht von der Hand. Hab das Video drüber gemacht. Das hat sehr gut funktioniert. Dann kam Wizards noch auf mich zu, meinte, hey, mega cool. Lass noch mal schnacken und vielleicht so ein bisschen arbeiten. Das ist natürlich die ultra privilegierte Variante, in dieses Hobby reinzukommen.
Super Premium-Einstieg einfach.
Genau, das war der super Premium-Einstieg. Und muss aber echt sagen, also jetzt gerade 2024, und das war auch keine komische Werbehook oder irgendwie sowas, sondern das ist komplett ernst gemeint. Ey, ich bin so klatschen geblieben da drauf. Das ist wirklich, ich liebe alles da dran. Und ich brauche halt auch so Hobbys. Ne, ich habe viel und lange Warhammer gezockt auch, 40k. Nice. Aber den Zeitinvest, den kannst du dir nicht geben. Also das ist wirklich in jeder Hinsicht unflexibel.
Ja, du gibst sehr viel Geld. Das ist ja noch krasser als wie bei Magic. Also da musst du ja nicht nur den Kram kaufen und bereit haben, sondern auch noch zusammenbauen und malen und vorbereiten. Und das Malen dauert ewig. Und ja, ich weiß, was du meinst.
Und dann brauchst du eine Location, wo du zocken kannst und eigentlich auch eine Spielplatte, die nicht einfach nur ein Tisch ist, sondern am besten steht da noch Gelände mit drauf. Dann musst du andere Leute finden, die auch Zeit haben und so. Es ist super verkopft.
Stauraum.
Ultra, Stauraum des Grauens und so, obwohl das mit Magic at One Point auch nicht so viel besser wird. Aber man kann sich die Illusion, kann man sich ergeben, dass Stauraum viel besser ist.
Die sind und, ja so flach. Die können ja gar nicht so viel Zeit.
Nein, überhaupt. Ich habe nicht hinter dem Vorhang einfach so ein Regal stehen, was so komplett voll ist mit irgendwelchen Boxen.
Ja.
Aber genau, dementsprechend, das war ein sehr angenehmer Start. Ich hatte direkt meinen Freundeskreis, also hatte da meine Playgroup auch schon zusammen. Ein saftiges Powerlevel auch direkt. Also ich bin schon gut reingestoßen worden auch.
Direkt Feuerprobe einfach.
Direkt Feuerprobe und konnte dann halt auch über so Job und Privat auch die meisten Spielmodi mal ausprobieren. Mhm. Und muss aber sagen, von den Sachen, die ich gezockt habe, ist jetzt kleben geblieben bei mir Commander und Pauper.
Ja, das auf jeden Fall. Also Pauper ist immer ein sehr gutes Format einfach, wo du auch nicht deine Decks ständig anpassen musst. Also ich habe auch genau ein Pauper-Deck und das habe ich vor 3-4 Jahren oder so gebaut. Halt immer wieder abgedatet, wenn was Neues rauskam. Aber ein Update von einem Pauper-Deck ist halt auch so, oh cool, 70 Cent. Deswegen, das geht schon echt klar. Aber ja.
Ich muss nur lachen, weil ich letztens mit einem Kumpel zusammen bei Card Market kannst du dir anzeigen lassen.
Ach so, wie viel du ausgegeben hast?
Mm.
Und magst du eine Einschätzung geben?
Ja, es ist.
Ist es noch vier oder fünfstellig?
Nee, es ist auf jeden Fall, es ist noch vierstellig. Ja.
Okay,
also
okay.
Ist alles gut. Aber es ist trotzdem, wenn man überlegt, dass ich so seit anderthalb Jahren aktiv drin bin, ist es trotzdem, tut es schon weh. Muss man wirklich nicht machen? Also muss man ja wirklich
nicht
machen.
Nee, muss man auch
nicht. Du musst dir nicht die Mana-Krypt kaufen.
Hm.
Und so ein Kram und dann auch noch in dem schönen Artwork und du musst auch nicht auf irgendwelche Reserved-List-Karten schielen und lauter so Kram, sondern du kannst ja auch wirklich entspanntere Decks bauen. Ich finde Proxen ist Fair Game.
Absolut.
Ich will mir nicht 9-mal dieselbe Mana-Base kaufen und jedes Mal 300 € ausgeben.
Ja, und halt vor allen Dingen, du willst halt auch nicht diese also wenn du jemanden wirklich hast, der einfach nur Magic spielen will, der mit dir Magic spielen will, das sollte nicht am Geldbeutel hängen, dass du spielen kannst oder nicht. Also vor allen Dingen, das Ding ist, jeder hat diesen natürlichen Impuls. Ich glaube, bei dir war es halt auch so, warum du dann irgendwann Mana Crypt und so weiter dir angeschafft hast. Dafür so, jeder hat diesen Impuls, auch das Original irgendwie zu besitzen, weil es ist schon Prestige, es hat so Historie. Total dumm, aber ich hatte mir letztens einen Beta Grizzly Bear, also diese 2-Mana grüne Kreatur, die 2/2 ist und sonst nichts, habe ich mir in ich weiß nicht, ob pur oder was die geringste Stufe auf Cardmarket, die du irgendwie haben kannst, habe ich mir bestellt und die hat auch nur irgendwie so ein paar Euro gekostet oder so. Und ich hatte die Karte in der Hand und ich weiß, sie ist wertlos, aber irgendwie habe ich so drauf geguckt und dachte so, die hat schon einiges erlebt in ihrem Dasein. Und das hat irgendwie so einen Einfluss. Und ich glaube, also die Leute werden erstmal proxen, damit sie spielen können und dann sich zwangsläufig später dann auch trotzdem eine Sammlung anschaffen, weil sie es halt so geil finden. Und manchmal braucht es halt einfach so ein bisschen eine gewisse Zeit, um erstmal damit warm zu werden. Und bei manchen geht's schneller wie bei dir.
Ja.
September 2023 ist jetzt auch noch nicht so lange her, würde ich meinen.
Nee. Aber was halt die Leute auch wissen müssen, ist, du klar gibst die Kohle aus, aber wir wissen ja alle, du parkst die ja nur.
Ja, natürlich.
Es ist ja jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so, dass das Geld weg ist, sondern es ist ja noch weiterhin da. Und also streng genommen habe ich ja auch noch kein Minus gemacht oder so mit Magic, sondern es ist einfach nur, ich habe die Kohle genommen und halt in was anderes reingesteckt. Und wenn ich jetzt sage, ich habe keine Lust mehr, dann kann ich das ja alles jederzeit verkaufen. Natürlich, ist ja überhaupt gar kein Problem. Klar. Gar kein Problem. Und dann habe ich mein ganzes Geld einfach wieder, ne?
Ja, wie im Casino. Ja. Ich habe noch keinen Verlust gemacht, weil ich habe ja noch nicht aufgehört zu spielen. Das ist ja das Wichtige.
Genau.
Du kannst ja noch alles wieder reinholen.
Richtig, 99% der Spieler, die hören auf vom großen Gewinn. Das hat der Fehler. Und dann macht man Minus. Selber schuld.
Wirklich. Ja. Also lernt was draus. Dieser Podcast ist kein finanzieller Advice. Ja, aber du hast ja eben schon gesagt, dein Freundeskreis, würdest du sagen, dass der sehr prägend war für deine Art und Weise, wie du Magic spielst? Oder oder glaubst du, dass du auch jetzt so durch Local Game Store Erfahrungen da auch dir eine Playgroup zusammenfinden könntest?
Also ich bin ultra gespannt, weil ich morgen mit einem Kumpel von mir ganz bewusst hier in Leipzig mal was ausprobiere. Es gibt hier das Bayerhaus und das Stuck. Das sind so zwei Locations, wo mehrmals im Monat so Open Magic quasi ist. Und da kannst du hingehen und da kommen relativ viele Leute und wird da einfach gezockt. Und da bin ich mal gespannt. Aber ich habe auf Messen und so ja auch schon gemerkt, das ist halt Magic. So, keine Ahnung. Also ich habe schon das Gefühl, ich bin tough eingestiegen. Ich hatte nicht die Phase mit, wir spielen alle in Precon und gucken mal, wo wir hinkommen, sondern es war schon immer upgraden und schon auch gib ihn.
Ja.
Aber finde ich geil. Ich bin auch der Typ, der sagt, ich will das so. Wenn ich neue Hobbys anfange, dann ist es auch Part meiner Persönlichkeit für genau diesen Zeitraum und ich gehe voll rein und ich grinde hunderte Guides und guck mir Videos an und baller Content und lauter so Kram. Also ich bin schon drinne einfach. Und dann lasse ich mir gerne 6-mal hintereinander gottlos aufs Maul hauen, weil alle viel zu stark sind. Beim 7. Mal habe ich es aber raus und dann geht's los.
Ja. Als ich angefangen habe, komme aus Siegen bei Köln, also kleinere Großstadt. Und da hat der Local Games Store aufgemacht und die hatten da alle Modern gespielt. Also ein hochkompetitives
Format. Ja.
Als wir sich mit einem Freund zusammen angefangen hatte dort, haben die gerade angefangen, so langsam Standard zu implementieren. Und es hat, glaube ich, 6 oder 7 Wochen gedauert, bis ich meine erste Runde, nicht Match-Runde gewonnen hatte in diesem Store, weil alle schon so seit 10 Jahren plus spielen, seit Release zocken, die hatten alle schon irgendwie jeden Effekt memorized und deswegen das erstmal auf die Fresse kriegen und dadurch lernen, das ist mir auf jeden Fall auch nicht weit weg. Also so ein bisschen denke ich auch, dass es so die Erfahrung ist, die auch einen so ein bisschen nicht hookt, aber es ist so ein bisschen so diese Sache, entweder du bist sehr schnell frustriert und hörst dann auf und kommst gar nicht so tief rein. Oder du hältst es aus, aber bist du dann irgendwie for life gebrandet so ein bisschen.
Aber ich denke mir, das ist halt bei jedem Hobby so. Das also stimmt. Egal, was ich jetzt angefangen habe. Ich habe auch letztes Jahr Kampfsport angefangen. Natürlich gehe ich da hin und jeder haut mir voll aufs Maul.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Also im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und das ist auch okay. Und ich stolper da rum und habe überhaupt gar keine Kopf-Körper-Koordination und weiß überhaupt nicht, was ich mache. Aber das ist ja das Geile da dran, jedes Training da aufzutauchen und zu merken, ah ja, okay, alles klar, ich muss mich ein bisschen mehr eindrehen, mehr aus der Schulter, mehr aus der Hüfte und dann kommst du rein. Und das ist im Fitnessstudio, das ist bei Musikinstrumenten, das ist in jeder Form von Gaming so. Am Anfang bist du der Typ, der geklappt wird und dann kommst du rein und dann ist geil.
Ja, ist halt so. Das stimmt. Ja. Kannst du den genauen Zeitpunkt irgendwo abschätzen, ab wann du mit Magic hooked warst?
Ab der ersten Sekunde.
Echt? So direkt einfach? Okay.
Wirklich, also ich habe eine Situation davor noch gehabt, da hat der Kumpel, der mir das Elfen-Token-Deck gegeben hat, hat gesagt, komm, wir zocken mal eine Runde Magic, ich will dir das mal zeigen. Und dann haben wir Commander gespielt und ich habe wirklich überhaupt nichts begriffen. Plus, der hat mir halt 2 selbstgebaute Decks da hingelegt, die auch beide einfach so, die kannst du keinem Anfänger hinlegen, ist halt Bullshit so, macht keinen Sinn. Und Commander ist jetzt auch nicht das Format, wo ich sage, mal eben, ich zeig dir mal, wie das Spiel funktioniert, ist es das auf jeden Fall nicht. Also das ist dann eher wirklich eine Runde Pauper oder halt Jumpstart, you name it, relativ egal, was es ist. Aber ab der ersten Sekunde, wo wir in diesem Laden saßen und ich einfach gemerkt habe, okay, Comic Store, mega geil. Erstmal, ich komme rein, Safe Space, alle Leute sind nett, ich find's mega cool hier. Booster aufmachen, die Karten in der Hand haben, sich überlegen, was baue ich jetzt da rein. Dieser Prozess, Karten zu sleeven, zusammenzumischen, man hockt sich so gegenüber. Das war wirklich so richtig Playmat ausgerollt, so ein kurzer Moment der Aufregung. Und dann hockt man da und es geht los und man zockt. Und ich habe einfach gemerkt, das ist geil. Also auch wenn ich nicht verstanden habe, was konkret passiert, habe ich verstanden, dass was hier passiert, das geht mir übelst gut rein. und bin instant danach nach Hause gegangen und hab gesagt, ich muss das jetzt machen.
Sehr gut, sehr gut. Ja, ich weiß noch, ich habe das Video, dein erstes Video dazu gesehen und hab mir dann auch den anderen Content von dir angeguckt. Das ist ja schon relativ politisch und jetzt nicht das, was ich üblicherweise in dem Rahmen irgendwie erwartet hätte. Und ich war ehrlicherweise so am Anfang ein bisschen kritisch, weil ich dachte so, okay, ist das jetzt so ein bisschen meme-mäßig gemeint oder so? Aber dann spätestens, als das zweite Video kam und allerspätestens, als wir uns das auch das erste Mal gesehen haben, war mir klar, alles klar, du hast auf jeden Fall das Herz am richtigen Fleck und hast mega Bock auf das Hobby und das ist jetzt nicht so ein One-Time-Gig und haust dann wieder ab sozusagen.
Nee, aber der Fairness halber muss man da auch sagen, sehr nachvollziehbar, weil zu dem Zeitpunkt, wo das kam, habe ich auch richtig viel so Rage-Reviews gemacht. Ja. Und mein Content besteht zu 100% daraus, Sachen zu haten. Und dann kommt auf einmal eine Sache, die ich gut finde. Mhm. Und es bricht dann einfach schon sehr raus. Und auch das kann ich sehr verstehen. Ich bin super dankbar für die Zusammenarbeit mit Magic. Mhm. Also weil wirklich, ich liebe die Scheiße zu 100% und ich bin da drinne und ich find's richtig geil. Ich würde es aber auch zocken, wenn ich nicht da irgendwie auch Jobperspektiven hätte.
Ja.
Und ich verstehe, und das ist ja immer überall so, dass auch einfach so ein bisschen so dieses Influencer-Privileg, was damit einhergeht, das würde mich, glaube ich, auch so ein bisschen anpissen.
Also ich weiß, worauf die hinausfließt, aber das war noch nicht mal Part davon. Das war einfach nur so, ich hatte, glaube ich, die anderen Rage-Videos, so politischen Content, und ich war mir so ein bisschen unsicher, weil man kennt ja auch Brands und sie wollen ja eigentlich relativ safe sein so. Und da dachte ich mir so, nicht, dass da irgendwie jetzt, keine Ahnung, du machst das nächste Rage-Video, ist irgendwie ein Fehlgriff oder sowas und daher backfiert das irgendwie auf die Community. Das war mir mein Ding. Aber von der anderen Seite her war es halt so ein bisschen, wo ich dachte, weil ich krieg das Feedback ja auch teilweise aus meiner Community oder von Leuten, die mich halt kennen, aber die jetzt nicht Community ist. Dass wenn man diese Pressepakete bekommt mit Boostern drin, mit Collector-Boostern drin, die mache ich auch immer im Stream auf und so weiter, dass da halt schon so ein bisschen so dieses, ja, warum, aber du beschwerst dich ja auch eigentlich mehr über Magic, als ob du es halt promotest so ein bisschen, was auch nicht wahr ist. Also ich glaube, wenn man uns auch nur einmal irgendwie reden hört, irgendwo über Magic, außerhalb von jetzt irgendwelchen oder sowas, checkt man schon, dass es hier gelebt und geliebt wird. Aber das gab's von der Seite viel auch vielleicht negatives Feedback zu dem Content?
Nee, gar nicht. Ich glaube, die Leute haben schon relativ schnell auch gecheckt, dass ich das ernst meine. Und dann war das auch okay. Aber diese generelle Antipathie gegenüber Influencern finde ich immer sehr nachvollziehbar, weil es oft so ist. Hm. Die kommen, dann annektieren die irgendeine Sache, machen es scheiße und dann gehen die einfach wieder.
Ja.
Und das ist halt so dieses, ja, okay, cool. Weißt du, der Nächste, der jetzt kommt und einfach mal irgendwas macht und du merkst aber so,
ja.
Das ist es jetzt nicht. Das ist jetzt der Cash Grab oder irgendwas anderes an der Stelle. Und das ist einfach schade, wenn man sich ja dann auch als Person, die dieses Hobby wirklich liebt, denkt so, Mann, hätte man auch coolere Sachen mitmachen können. Aber da habe ich ein Glück bis jetzt echt nur positives und liebes Feedback bekommen. Und das muss man ja auch sagen. Und glaube ich auch einer der Gründe, warum ich auf Magic so kleben geblieben bin, ist, dass die Community unglaublich geil ist. Also ich habe
noch
nie, wo kann ich wirklich ernst gemeint zu sagen, noch nie ein Hobby ausprobiert, wo die Community so wholesome war wie bei Magic. Und du hast es ja gerade schon gesagt, ich bin ein sehr politischer Mensch, definitiv.
Hm.
Und habe da noch nie negative Erfahrungen auch gemacht. Also es sind immer Leute, die korrekt sind, die ein stabiles, gesundes Weltbild haben. Und damit meine ich nicht, dass es deckungsgleich immer 100% ist, was ich für richtig befinde, sondern einfach so liebe, gute Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben. Und ein Aufnehmen und auch eine Sache, die ich so schön finde an diesem Hobby, es ist in jeglicher Hinsicht barrierefrei. Natürlich brauchst du Kohle, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, brauchst du für jedes Hobby, ob du jetzt bouldern gehst oder ins Fitnessstudio oder irgendwie lauter so Kram, also es ist halt Geld und wir leben im Kapitalismus und so ist es halt.
Das gehört leider dazu.
Aber in dem Moment, in dem du dich mit Leuten an den Tisch setzt und einfach zockst, ist es egal, ob ich jetzt der Influencer bin oder irgendein anderer Guy, sondern wir sitzen jetzt hier, wir zocken eine Runde, wir haben Spaß und am Ende geben wir uns alle die Hand und sagen, war doch geil.
Ja, absolut. Und wie gesagt, um den Gedanken auch nochmal abzuschließen, so nach meiner anfänglichen Skepsis und nachdem ich mir jetzt auch wirklich alle deine Videos in Vorbereitung dieser Folge jetzt auch mehrfach angeguckt habe, Muss ich wirklich sagen, sowohl du als auch dein Content, ihr seid wirklich auch eine Riesenbereicherung für die deutsche Community. Allein, dass du dich jetzt hier hinsetzt, mit mir wahrscheinlich über eine Stunde über Magic laberst, ist großartig und halt gerade auch als so Nischen-Content-Creator, der auch viele in der Community halt eben auch sind, ist es halt auch super dankbar, auch diese Konversation dann auch eben zu führen und auch eben zu gucken, ne, wie hat es bei euch angefangen? Weil diese Stories, die sind halt die halt auch neue Leute dazu holen. Also ich habe es auch gemerkt bei dem Bikini Berlin Event mit Malternativ, wie viele Leute da waren, wie schnell das Ding ausverkauft war, ja. Auch wie lang die Leute noch geblieben sind danach, obwohl eigentlich die Lichter schon. Die Leute hatten so viel Bock und das ist halt einfach was. Wenn ich das sehe, dann geht mir das Herz auf, weil das ist halt einfach, darum geht's in Magic, dass neue Leute dazukommen. Und deswegen auch nochmal von mir, danke, dass du es auch gemacht hast und dass es aus so einer random Aktion dann so gesnowballed ist in halt so ein krasses Ding, was du da mit aufgebaut hast.
Ja, nee, geil, kann ich nur zurückgeben. Also danke an die Community, die mich da so herzlich aufgenommen hat. Also ob das irgendwelche Leute sind, mit denen man zockt oder jetzt auch so Content Creator wie du und noch so ein paar andere. Und ich habe auf jeden Fall wirklich die intrinsische Motivation, auch dieses Jahr noch ein paar mehr Leute da reinzuziehen. Ja. Weil es einfach geil ist, lohnt sich.
Auf jeden Fall.
Es lohnt sich.
Aber dann lass uns doch noch kurz ein bisschen über die Zukunft sprechen. Ja. Was sind so deine, hast du für 2025 und danach, hast du so ein bisschen dir Ziele gesetzt? Hast du irgendwelche Decks, wo du sagst, da musst du auf jeden Fall rein? Gibt es Sets, die dieses Jahr rauskommen, wo du sagst, darauf hast du mega Bock? Wie ist so dein Plan mit Magic going forward?
Oh, richtig Plan ist schwer zu sagen. Also es hat so diese zwei Ebenen. Es hat die private Ebene und natürlich hat es für mich halt auch so ein bisschen so die diese berufliche. Ein Glück lässt sich das sehr gut kombinieren miteinander. Privat ist es für mich, noch mehr zu zocken. Also ich habe echt auf der Gamevasion gemerkt, wie geil das ist, regelmäßig zu spielen. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich morgen mit einem Kumpel da mal ins Bayerhaus gehe, hier in Leipzig, und einfach mal gucke, wie das so ist, sich da hinzusetzen. Und ich bin mir relativ sicher, das wird cool. Und ich will einfach mehr zocken und mich mit Leuten connecten und eine gute Zeit haben. Das ist so das, was ich mir privat vorgenommen habe. Dex ist so ein bisschen kommt und geht.
Ja.
Glaube ich. Da ist, kommt mal das, dann kommt mal das. Ich habe mir jetzt überlegt, ich hätte Bock, mir mal Affen zu bauen. Habe ich letztens gesehen, irgendwie so wacky einfach nur Affen spielen. Ja. Finde ich eine gute Idee. Kibo.
Kibo
der ist Octavi Prince. Und den einfach auf Affen spielen. Und so ein bisschen so 1-1 marken und ins Gesicht rennen und einfach dicke Affen haben, die dir ins Gesicht hauen.
Ein paar Bananen verteilen.
Und so finde ich eine coole Idee. Habe ich Lust drauf. Und auch eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat letztes Jahr, war Leute, die so Themendecks gespielt haben. Mhm. Ich habe gegen sehr geiles Sagendeck gespielt, was wirklich auch so thematisch aufgebaut war mit nur Karten, die auch wirklich in dieses Sagenuniversum reinpassen. Also viel so Fabelwesen und Ritter und irgendwie so Kram. Das war einfach unglaublich geil, hat Spaß gemacht. Ein Zirkusdeck, was mir sehr gut gefallen hat und so. Also waren einfach so ein paar Sachen dabei, die mich sehr inspiriert haben. Und ansonsten so beruflich beziehungsweise aber auch privat einfach Leuten das Spiel näher bringen. Also du hast das Event mit Malta so angesprochen. Das war für mich auf jeden Fall richtig geil, voller Erfolg. Eins meiner Highlights 2024, definitiv. Mhm. Und ich würde dieses Jahr gerne das Ganze einfach ein bisschen größer machen. Also nicht nur an einem Standort und in Berlin, sondern dass man sagt, man packt mal sich eine Karre voll und sagt, wir fahren jetzt mal Leipzig, Berlin, Hamburg.
So richtige Tour einfach. Eine
richtige Tour, einfach mal 7 bis 10 Tage on the road und gib ihm und in irgendwelchen Shops halten und einfach die Community zusammenkommen lassen und ein bisschen zocken.
Mhm.
Da habe ich sehr, sehr groß Bock drauf und auch das ist eine Sache, die jetzt noch in the making ist. Ich habe das Command-Fest leider verpasst.
Mhm.
Letztes Jahr. Würde mir dieses Jahr das wahrscheinlich auch gerne mal angucken. Aber ich fand das System auf der Gamevasion cool, so zocken und Ticks bekommen und das eintauschen können gegen Booster und so Kram. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich würde sehr gerne dieses Jahr nochmal wie so eine Art kleines Festival, Messe, irgendwas in die Richtung auch selber veranstalten, wo man einfach sagt, man sucht sich ein paar Leute, die da Bock drauf haben, sponsorenseitig damit reinzugehen. Und dann wird einfach 2 Tage lang wird einfach nur geballert, weil früher bin ich auf Festivals gegangen und habe mich da rausgeschossen. Aber ey, ich werde 30 im März. Was soll ich dir sagen?
Willkommen im Club dann.
Ja, genau. Ich werde älter. Man muss irgendwie seine Substitution finden und die ist bei mir jetzt einfach Papierkarten kloppen. Ja. Und ich fand das so geil. Ich habe einfach Bock, da auch noch mal reinzugehen.
Ja,
MagicCon fällt ja aus dieses leider, Jahr in Europa, leider. Oder?
Ja, ja, dieses Jahr leider schon.
Ist safe, ne?
Ist safe, ja. Sie haben alle MagicCons fürs Jahr angekündigt und die sind halt nur in Amerika, wenn ich glaube. Oder zwei in Amerika, eins in Asien oder so. Haben wir dieses Jahr mit Europa leider nicht bekommen. Aber ich weiß halt nicht, wie es wird, aber es gibt ja die Spotlight Series, die eigentlich eher Turniere sind, wo du dich halt einfach anmelden kannst mit deinem Deck und dann einfach gucken, ob du Pro Tour schaffst oder eine richtige, so ein Schwitzer-Event. Aber es soll da auch eine Command-Zone geben, es soll da auch quasi so ein Magic-Con-Light-Feeling sein. Es gab bisher nur eins im Januar, und da war jetzt so Mixed Signals, also es war schon sehr primär dieses eine Turnier-Event. Müssen wir abwarten, ob das Wizards of the Coast dann in Absprache oder beziehungsweise halt anstatt eine Magic-Con halt die Spotlight-Series ein bisschen größer aufzieht. Cool wär's, auf jeden Fall.
Macht es jetzt. Magic. Ja, wenn ihr das seht, wenn ihr das hört, kümmert euch, macht das. Wir brauchen Events, wir müssen zusammenkommen, wir müssen zocken, es muss geballert werden, weil es macht alles keinen Sinn, wenn das nicht passiert. Das muss geschehen. Und definitiv. Wenn ich mich selber darum kümmern muss, dass wir mindestens ein so ein Ding in Deutschland haben, wo man sagt, man kann mal 2 Tage irgendwo auftauchen und einfach mal reinrocken und so. Weil ich glaube, die Community gibt es her. Es sind genug Leute in Deutschland, die sagen, ich mach das. Ich pack mein Auto, ich fahr mal irgendwo hin und bin 2 Tage da und dann heißt es einfach, gib ihm.
Ja, absolut. Also auch da wieder, ne, was bei der Gamevasion war, alleine, ich meine, wir hatten ja noch diese Content Creator Area mit diesen Kameras, die so aufgebaut sind. Sowas hat halt so gut gebockt und auch halt gerade das auch als Livestream zu haben, dass selbst die Leute, die nicht dabei sein konnten, trotzdem partizipieren konnten. Das war halt super geil und irgendeine Art von Event, dass man da einfach nochmal groß hingehen kann, seine 20 Commander-Decks packen kann, loslegen kann, das wäre der absolute Oberhammer. Ich habe auch fast jede Woche irgendwie 3 neue Deckideen, die ich mir dann irgendwie abspeichere auf Moxfield. Aber so richtig zum Ausspielen bin ich noch nicht so gekommen. Da kann halt diese Events dann sehr gut dabei helfen. Content-seitig, du hast eben schon ein paar berufliche Sachen so erwähnt. Wird es denn noch weitere Magic-Videos von dir geben?
Bestimmt, ist noch nichts in der Planung jetzt konkret, aber wenn es nach mir geht, auf jeden Fall. Ich muss nur so ein bisschen gucken, was mein nächster Step ist. Also, weil ich habe, glaube ich, die gängigen Dinge habe ich jetzt mehr oder weniger abgefarmt dieses Jahr und habe ich Bock drauf. Ich bin jetzt auch auf Twitch unterwegs seit 4 Monaten oder irgendwie sowas in die Richtung, keine Ahnung. Hab auch da Bock, ein bisschen mehr noch reinzugehen. Und ein bisschen Magic-Content zu machen und so. Muss man mal gucken. Alter, lass ich mich inspirieren, was übers Jahr so passiert. Aber es ist ja schon wieder packed. Es sind ja Sachen angekündigt worden. Ich glaube, da sollte sich was machen lassen, auf jeden Fall.
Ich denke auch. Eine abschließende Frage hätte ich noch an dich. Und zwar, sagen wir mal, Wizards of the Coast würde jetzt auf dich zukommen und sagen, alles klar, du bist Chef für einen Tag. Was sind 3 Dinge, die du sofort an Magic ändern würdest oder einbauen würdest, wenn du jetzt so einen Tag irgendwie hättest, wo du sagst, keine Ahnung, gebannte Karten entbannen, Karten bannen, Sets in Planung geben, was wär's? 3 Dinge.
3 Dinge, das ist tough. Also die erste, die mir eingefallen ist, hast du gerade schon vorweggenommen, ich bin kein großer Freund davon, Karten zu bannen. Ja. Ich bin wirklich da kommt das FDP-Mindset bei mir rein, dass ich sage, der freie, mündige Bürger. Ich verstehe, dass Power Creep ein Problem ist und dass es die Leute nervt, aber ich habe jetzt am eigenen Leib erfahren, ich habe mir eine Crypt gekauft, konnte die 4-mal spielen, dann wurde die gebannt und ich bin ehrlich zu dir, hands down, die Kohle ist mir scheißegal. Juckt mich überhaupt nicht. Das ist wirklich so, dann ist die weg. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich bin ein großer Freund von Reprints. Zu sagen, dann wird die Karte accessible. Ich verstehe, dass es Leute gibt, die das auch aus diesem Money-Aspekt machen oder so. Aber dann, ey, Freunde, steckt die Kohle in ETF. Yeah. Meinetwegen kauft euch Reserved-List-Karten oder so. Macht irgendwas anderes damit. Ja,
vielleicht nicht ins Spielzeug packen.
Ja, ich hasse es, wenn Leute dann so rumheulen. Oh, du reprintet, jetzt ist die nur noch 20 Euro wert, anstatt irgendwie 100. Ja, freu dich mal lieber, dass andere Leute das jetzt auch zocken können.
Eben.
Das wäre wahrscheinlich so das zweite Ding, dass ich sagen würde, einfach Reprint. Ich finde das cool, dass das viel passiert, dass immer wieder in den Sets auch Reprints dabei sind. Das gestaltet die Sets ja auch ein bisschen spannender.
Ja, auf jeden
Fall. Ich weiß, es muss man wohl dosieren. Du kannst jetzt nicht einmal alles reprinten und dann ist es halt da. Aber ich finde es gut, weil was passiert? Die Karten werden einfach accessible. Die Leute können die spielen und dafür sind die da. Und das ist das, was mich so frustriert. Karten kaufen für viel Geld, Singles, die spielen wollen. Und dann kann man die aber einfach nicht mehr spielen. Hm. Und das finde ich so ein bisschen ärgerlich. Da muss man halt kommunizieren.
Ja.
Und ich weiß, dass es im Turnier was anderes ist. Aber ja, vielleicht kann man das irgendwie trennen. Ich bin gespannt, wie die jetzt ihr Rule-Setting dieses Jahr ausrollen. Da gab es ja so ein paar Ideen und viele Gerüchte, dass es jetzt doch wieder alles anders wird. Und keine Ahnung, wie.
Ist einiges am Brodeln.
Aber es ist mir auch alles zu verkopft. Ich finde einfach bisschen transparent sagen, pass auf, meinetwegen gebt einen Guide raus, macht diese Power Levels mal 1 bis 10 und packt die Karten da rein und sagt halt dann einfach, ey, Druid Lotus, Mana Crypt, Dockside, you name it, das sind Karten, das ist Power 10 und die spielt man und dann ist es ein Power 10 und wenn du die im Deck hast, dann ist es so und alles drunter ist halt drunter und dann ist das Ding auch durch, das fände ich nur fair, anstatt zu sagen, das Ding ist durch, die Karte ist gebannt, du darfst sie nicht mehr spielen. Und klar kann man jetzt argumentieren und sagen, ja, man kann sich ja auch absprechen mit seinen Freunden und die trotzdem zocken. Aber es ist nicht dasselbe Feeling. Ja. Es ist nicht dasselbe. Das ist einfach so,
das kann ich voll nachvollziehen. Also, ich meine, denkbar doof, dass du angefangen hast oder das ist so der erste große Bann, den du mitbekommen hast in Commander, ist direkt das most discussed, wo die größte Hate-Welle losgetreten worden ist aufgrund dieser Bannings. Also, es ging ja durch die Community, durch die Schattenseiten der Community wie sonst was. Also ich kann dir sagen, normalerweise sind Bands nicht so krass.
Ja.
Aber
ja, klar.
Ich verstehe das auch komplett. Und das hat ja auch nochmal die Diskussion halt eben so angeschürt, inwieweit braucht man für Commander eine Bannliste. Und ich check schon, dass wenn man so ein Ruleset hat, wo man dann sagt, hey, das sind jetzt, sag ich mal, Randos im Local Game Store, mit dem man zusammensetzt, dass man sich auf irgendeinen Nenner einigen muss, verstehe ich vollkommen. Ich bin sehr gespannt, was sie mit dem Bracket-System machen. Also es geht ja so ein bisschen in die Richtung, anstatt 10 Powerstufen gibt's nur 4. Und die sind halt ein bisschen weiter gestreut. Und man kann dann sowas argumentieren, ja, meinst du, ist ein Level 3, aber mit Mana Vault oder sowas. Vielleicht wird's besser in Zukunft. Aber ich kann auf jeden Fall dein Leid nachvollziehen. Ich hatte, glaube ich, einen Monat oder zwei, hatte ich einen Mystery Booster Draft bei mir zu Hause mit ein paar Freunden gehabt. Und was wurde dann daraus durchgezogen? Eine Mana Crypt. Also
ja.
Mittlerweile kann ich mich da auch drüber beschweren.
Eine Sekunde, warte.
Da wird der Bein da geholt.
So viel zum Thema, warte. Hab die Artefakte hier drin. Speaking of, vor 2,5 Wochen.
Sehr nice, ja. Framebreak, Druid Lotus, ey.
Ja.
Tut weh. Aber ist auch irgendwie cool, weil jetzt ist es.
Ist cool, ich freue mich mega. Und Never Sell einfach.
Ja.
Ist die goldene Regel, der ist jetzt hier und er wartet drauf und irgendwann kommt der Tag, hoffentlich, wo ich sage, der wird da wieder rausgeholt, dann packe ich den in irgendein Deck rein und dann freue ich mich richtig doll, dass ich den gezogen habe. It is what it is, da lässt sich jetzt nichts dran ändern. Und ich glaube, die dritte Sache, aber wir hatten zwei, also Bannliste, dann Power Level und kommt bitte klar auf eure Booster. Also das ist wirklich, ich bin seit 1,5 Jahren dabei, ich habe vom Feeling her 7 verschiedene Booster-Typen mitgenommen. Es ist doch jetzt wirklich so schwer, kann es doch nicht sein.
Und jedes Booster ist anders.
Und jedes Booster ist anders. Also ich glaube, das, was mich dieses letztes Jahr am meisten verwirrt hat, sagen wir es mal vorsichtig, waren diese Assassin's Creed Booster. Mit irgendwie 7 Karten, 7 Karten, Collector Booster und so. Was ist denn nur mit euch? Ja. Macht doch bitte einfach normale Booster, einigt euch und dann bleibt dabei. Dann macht meinetwegen Draft, Play und Collector Booster, dann hat man diese 3 Typen. Finde ich irgendwie auch schon überflüssig. Macht einen Booster und macht einen Collector Booster.
Ja.
Und damit ist das Ding durch und dann passt es. Und Preis haben die ja jetzt gesagt, wollen sie ja auch so ein bisschen regulieren.
Es gibt
dass man dann gesagt, ich glaube, die Collector bleiben bei 24,99.
Genau.
Und die ganz normalen Play Booster oder was ist es dann?
Draft. Also es gibt die Play Booster und es gibt die Collector Booster.
Ja.
Und es gibt vereinzelt mal so Specialty-Booster, wobei die jetzt auch weniger werden. Also im Endeffekt gibt's nur die 2 und dafür gibt's jetzt auch wieder die unverbindliche Preisempfehlung, die es früher mal gab. Dann gab's sie jetzt die letzten 3-4 Jahre gar nicht. Dann, was ich auch wild finde als Unternehmen, einfach was rauszubringen und zu sagen, ja, was kostet das denn? Gucken wir mal. Mal schauen, was der Markt so sagt dazu. Das haben sie jetzt erst wieder eingeführt, deswegen, also jetzt mit Foundations haben sie wieder einige Sachen wieder gerade gezogen, die vorher vielleicht ein bisschen schief gegangen sind. Und dementsprechend wird's, glaube ich, ein bisschen besser.
Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich MH3 so hate jetzt im Nachgang.
Kann gut sein.
Ich habe das Pre-Release mitgezockt, ich habe 60 Euro ausgegeben.
Ja.
Das 60 Euro fürs Pre-Release. Ja. Und da muss ich sagen, das hat dann auch nichts mehr mit Barrierefreiheit zu tun. Mhm. Also, weil das ist wirklich einfach nur für Leute, die die Kohle dann auch haben. Ja. Und für Collector-Booster, ich weiß nicht mal, was die dann am Ende lagen, aber es war ja irgendwie auch fast ein Fuffi oder so.
Ja, es ist insane.
Es ist einfach insane. Und natürlich kann man den Value da auch wieder rausziehen und lauter so Kram, aber so dieses ganze Rumgewichse da mit der Store entscheidet am Ende, was kostet. Und dann ist es ja auch auf Händlerseite scheiße. Also Total. Du hast ja dann kleine Stores. Du hast jetzt gesagt, Keep Seven ist hier mit drinne. Also Shoutouts an der Stelle nochmal. Mag ich sehr gerne auch. Die können nicht competen mit einem Game Island. Die können nicht competen mit irgendwelchen Amazon-Gigasellern und sonst irgendwas. Und dann musst du dir im Vorfeld überlegen, was du da kaufen willst, weißt aber noch gar nicht richtig, was ist in den Sets drinne, wie viel kostet es eigentlich, wird es cool oder wird es nicht cool und so. Dann hast du da irgendwie so ein MH3-Ding, was die Leute aus der Hand fressen, obwohl es 60 Euro kostet und all das. Also es ist einfach weird. Und da würde ich mir ein bisschen mehr klare Kante wünschen und zu sagen, wir machen das jetzt einfach.
Ja.
Und das ist es dann. Fertig.
Absolut, absolut. Ja, ey, voll nachvollziehbar. Und vor allen Dingen, nach so kurzer Zeit sprichst du, glaube ich, schon jeden Magic-Spieler, der die Historie so ein bisschen verfolgt hat, von Produkten und so weiter, komplett aus der Seele. Ich meine, das ist ja so ein bisschen unser wöchentliches Brot mit Radio Ravnica, mit den News. Und jedes Mal, wenn irgendeine Änderung kommt, und wenn du dann denkst, wie teuer soll jetzt Double Masters 2022 kosten? Ja. Irgendwie ein Draft oder ein Draft sogar, wo du nur 3 Packs bekommst, irgendwie bei 55 Euro. Weil ich habe genau einen davon mitgemacht und dachte mir, ja, okay, in meinen 55 Euro war ich dabei. Außerdem war mein Deck scheiße, weil das Set ultra komplex ist und ich halt nicht der regelmäßige Drafter bin. Ich gehe mit einem super, super negativen Gefühl nach Hause. Und wenn man das minimieren kann mit entweder halt simplen, aber effizienten Sets wie halt Foundations oder halt man hat diese ganze Premium Whale-Produkte so ein bisschen abseits mit Collector-Boostern, weil die werden ja auch in Hülle und Fülle gekauft. Also
ist ja auch fein.
Das soll es ja auch geben.
Ja.
Genau. Aber dann lass den Draft sein und ich kann für 15 Euro kann ich einfach zum Laden hingehen, loslegen und hab Bock. Aber ja, auf jeden Fall danke für die drei Dinge, die du ändern würdest. Ich kann sagen, ich gehe mit allen drei d'accord.
Sehr gut.
Gut, also, dass ich hier. Ist davon schon
nicht. Stark.
Sehr gut, sehr gut. Ja, und dann damit sind wir auch schon am Ende von der ersten Folge Gedankenwirbel angekommen. Vielen, vielen Dank, Vincent, dass du dabei warst. Wenn die Leute irgendwie dich Magic spielen sehen wollen oder mehr von dir sehen wollen, wo können sie dich denn finden?
Also zum Finden und Sehen einfach auf YouTube oder Twitch. Vincent G. findet man mich, kann man sich gerne anschauen. Zum Spielen sehen wahrscheinlich in nächster Zeit erstmal über Gastauftritte. Ich freue mich immer sehr, wenn ich gefragt werde von irgendwelchen Leuten. Finde ich geil, habe ich Bock. Ist ein Thema, wofür ich brenne und wo ich immer gerne mir Zeit für nehme, weil es mir auch einfach Spaß macht. Und ansonsten im Real Life auf Messen. Ja. Kommt einfach vorbei. Es lohnt sich wirklich. Es ist ein physisches Hobby. Und wenn ich die Zeit habe, und die habe ich bis jetzt eigentlich fast immer gefunden, dann bin ich immer ready, mich hinzusetzen und zu sagen, jetzt wird hier mal eine Runde aufgezockt.
Ja.
Also, auf die Game Welsion, wir haben so oft darüber geredet, aber es war auch einfach geil. Ich habe es wirklich geschafft, mit allen Leuten zu zocken, die mit mir zocken wollten. Es hat übelst viel Spaß gemacht, das war richtig geil. Und macht es einfach. Aber sonst, das muss ich den Leuten, die hier zuhören, muss ich nicht erzählen. Ihr seid alle schon, ihr seid schon süchtig, ihr seid verloren.
Wie ist dein Local Game Store nochmal? Das Bayerhaus?
Nee, also mein Local Game Store in Leipzig ist City Comics.
Ach so.
Ja. Aber da gehe ich tatsächlich nur zum Pre-Release zocken hin.
Ja.
Da haben wir unsere Playgroup, da sind wir immer im Austausch mit dem Store-Betreiber. Und dann haben wir meistens unsere 6 bis 8 Leute, die dann sagen, wir zocken das Pre-Release mit, das macht immer Spaß, ist richtig geil. Und jetzt für Commander und ein bisschen andere Sachen, mal gucken, was da jetzt morgen eigentlich alles gezockt wird, wollte ich jetzt mal so ein bisschen Bayerhaus oder Stuck ausprobieren und einfach mal gucken. Ich weiß, es gibt eine sehr, sehr, sehr gesunde Pauper-Szene in Leipzig, die wirklich groß ist. Da bin ich mal gespannt drauf. Aber eigentlich will ich Commander spielen. Eigentlich will ich mit vielen Leuten an den Tisch setzen, ein bisschen Shit-Talken, bisschen verhandeln, ein bisschen Politics und dann geht's los.
Auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich denke, wir sehen uns auch nochmal zu der einen oder anderen Runde Commander. Entweder virtuell oder wenn du nochmal in Berlin bist, gerne auch hier. Wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen.
Thanks for having me und ich freue mich schon drauf. Wird geil.